Julian?
Martin?
Und da sind wir auch schon wieder. Ralf Schmitz und Bettina Böttinger. Also zumindest sieht einer von uns so aus und der andere klingt angeblich so.
Ja, einen schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
In Wahrheit sind wir Martin und Julian. Und dies ist der Fusselcheck, die Sonderausgabe von Popkultur, in der wir immer ein bisschen Vergessenes noch nachtragen, falsch Erzähltes korrigieren, Zuhörerreaktionen vortragen und uns gegenseitig fragen, wie es uns so geht. Wie geht's dir denn so, Julian?
Ganz gut. Bei Bravo TV, was meine Jugend war, da nannten sie erst mal die Feedback-Ecke. Da ist dann so. Die Moderatorin an so einen Computer gegangen und hat dann E-Mails vorgelesen und ist auf das eingegangen, was so an Reaktionen gab. Das wäre dann
oder so, eine große wie bei Hart aber fair, wo dann immer so diese Frau in der Ecke steht, die dann immer noch so während der Nachricht, während der Talk-Situation dann immer noch so die online reingegangene Nachricht.
Ja, sowas. Ne? Oder für sowas uns, die auch noch so Fernsehzeitschriften gekauft haben oder teilweise auch noch kaufen, so eine Leserpost. Ja.
Ja. Ich bin diese Teil. Ne?
Ich weiß.
Mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, ich schäme mich ja mittlerweile ja so ein bisschen, weil ich kaufe mir ja immer noch alle 14 Tage eine Fernsehzeitung.
Ja.
Und ich gehe dann immer an das Regal so im Supermarkt und nehme mir die oder wo auch immer ich mir die hole. Und dann denke ich schon immer so, oh Gott, ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der das noch macht. Und dann lege ich die auch immer extra so ein bisschen mit dem Gesicht nach unten in den Einkaufswagen, wo ich immer denke, das reicht ja, wenn die Frau an der Kasse mich irgendwie für so einen seltsamen Heini hält.
Dann sagt sie so ganz laut, oh, einer, der hört zu Hause hat.
Ja. Das ist also dann noch peinlicher wie früher mit Tina, was kosten die Kondome? Dann brüllt die dann so durch den Laden, Tina, was kostet die TV-Spielfilm?
Aber du kringelst jetzt nicht mehr an, was du gucken willst, oder?
Nee, aber das habe ich lange gemacht. Soll ich mal ganz kurz erzählen, wie krank ich war?
Zeit, ja.
Also ich war wirklich so, ich hatte ein Farbsystem auch nochmal, ja. Ich hatte dann verschiedenfarbige Textmarker und habe mir dann unterschiedlich markiert früher, das will ich nur gucken, das will ich aufnehmen und so weiter. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber erzählen, wie ich früher mein Videoarchiv geführt habe.
Ja.
Und es gab ja mal, wenn man in Urlaub fuhr, das war ein Drama, ja, weil man musste dann, ich war ja so froh, als irgendwann die Fernsehzeitschriften rauskamen, die das Programm von 14 Tagen im Voraus erklären. Dann musste ich immer Markierungen machen, musste ich meiner Mutter immer Zettel hinlegen, wann sie welche Videokassette wechseln muss und dann wieder in den Rekorder schieben.
Das habe ich auch gemacht und so weiter. Und ich war damals meinem Vater auch immer ganz böse, wenn er zu spät angefangen hat aufzunehmen. Habe ich ihm nie verziehen. Und es gab ja immer diese Showview-Zahlen, die man dann eingeben konnte in die modernen Rekorder. Aber die haben sich ja nach dem Programmschema gerichtet. Und wenn die Sendung etwas später aufgehört hat, dann fehlte das Stück. Also ich habe mich da nie drauf verlassen. Man hat immer davor und danach reichlich aufgenommen.
Fürchterlich. Oder dann musste man das erst entsperren, dann die Kassette rausnehmen, die andere Kassette rein und dann musste man aber wieder den Knopf drücken. Natürlich hat meine Mutter vergessen, dann am Ende wieder den Knopf zu drücken.
Ja.
Und dann ging das alles nicht und dann fehlte einem wieder irgendwas. Es war entsetzlich. Aber egal. Das letzte Mal haben wir über die Fraggles gesprochen. Und weil ich ein bisschen Angst hatte, dass die Folge eventuell zu lang werden könnte, habe ich ein paar Sachen weggelassen. Die kann ich jetzt noch schnell erzählen.
Bitte.
Drei Stunden waren ja auch mehr.
Es waren drei Stunden. Ich glaube, es wird auf lange Sicht auch die längste Folge bleiben.
Wer weiß. Da würde ich mich nicht drauf verlassen.
Du, okay.
Ich habe ja immer noch jetzt diese Box mit 85 Folgen Plumperquatsch zu Hause liegen, in die ich mich jetzt reinarbeiten werde. Aber ich fürchte, du hast recht. Vielleicht, das dauert jetzt wieder eine Weile, bis wir wieder ein 3-Stunden-Programm.
Ja, weil hier kam halt auch so viel Kindheitserinnerung dazu. Und die Fraggles war ja wirklich offensichtlich auch ein Herzensthema von dir, in denen du ja deine Vorbereitung schon sehr viel früher gesteckt hast. Und das hat man gemerkt.
Genau.
Ja.
So, also ich habe einfach hier so randommäßig noch so die von meinen Notizen vom letzten Mal habe ich mir alles nochmal rauskopiert, was ich vergessen habe zu erzählen. Alles unwichtiges Zeug, aber irgendwie manchmal will man es ja doch noch erwähnt haben. Denn das Spannende war bei den Fraggles, dass eigentlich im Grunde die erste Produktion war von Jim Henson, bei der er selber gesagt hat, dass er da nicht zu 100% involviert sein möchte. Also vorher war es ja so, dass Jim Henson immer bei allem, was er gemacht hat, immer nonstop dabei war. Also bei der Muppet Show und bei der Sesamstraße und auch seinen kleineren Projekten, da war er immer rund um die Uhr mit im Boot. Und es war dann irgendwie an einem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, okay, er will seine Firma auch noch ein bisschen vergrößern oder erweitern und vielleicht auch mehrere Projekte parallel laufen lassen. Deswegen waren die Fraggles tatsächlich die erste Serie, wo er zwar auch dabei war, hat ja auch in einigen Folgen mitgespielt und Regie geführt, aber es war da die Produktion, bei der er zum ersten Mal gesagt hat, das gibt er auch mal in andere Hände und lässt die mal machen und kommt dann nur ab und zu mal vorbei. Und es hat trotzdem sehr gut funktioniert. Aber er war Er war schon wichtig auch für die Serie natürlich, ohne Frage. So, dann habe ich hier noch was stehen über Ma Gorg. Ich muss das selber nochmal durchlesen. Also die Gorg-Mutter. Was ich so lustig finde, dass ja sonst, wenn irgendwelche Änderungen passieren, wird ja auch gleich alles drumherum immer geändert. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie eine Puppe verändert wird, was ja bei den Fraggles auch passiert ist, also Ma Gorg sieht ja in den ersten Folgen ganz anders aus wie in den späteren Folgen. Also ganz am Anfang hat sie noch so einen Angela Merkel-Mund und so eine Frisur, hat sie so lange Haare, so eine lange Frisur. Da war übrigens die Idee, dass die Haare immer die Augen verdecken und immer erst, wenn sie irgendwie einen Schrecken kriegt, dass wie so ein Vorhang sich die Haare öffnen und dann sie die Augen aufreißen kann. Das hat schon irgendwie nicht so gut funktioniert. So ein bisschen haben sie das hingekriegt. Und was ich das interessant fand, dass sie die Puppe relativ schnell geändert haben, allerdings sie bis zum Ende der Serie immer noch in der alten Fassung im Vorspann zu sehen ist.
Ach.
Ist ja gar nicht aufgefallen.
Ja, dass der Vorspann sich nicht geändert hat, ist mir schon aufgefallen. Ich hatte auch gedacht, das ist ja normalerweise bei vielen Serien so, dass sich mit jeder Staffel auch mal so der Vorspann ändert. Das ist mir so nicht aufgefallen. Hättest du das schön gefunden, wenn sie den Vorspann mal angepasst hätten?
Nee, eigentlich nicht. Nee, ich finde das eigentlich ganz charmant. Also ich mag das ja, wenn da so eine Beständigkeit drin ist. Aber apropos Vorspann, ich habe vergessen, ob wir darüber geredet haben. Ich gebe zu, ich habe mir die 3 Stunden nicht nochmal angehört. Habe ich das erzählt mit dem Titelsong, dass die den fast vergessen hätten? Nee. Es gab ja nur 2 Komponisten, die fast alle Songs bei den Fraggles gemacht haben. Mhm. Und die waren schon so gut mitten in der Arbeit und komponierten so fröhlich vor sich hin, Folge pro Folge, bis sie irgendwie bei Folge 6 waren und gemerkt haben, hoppala, wir haben ja noch gar keinen Titelsong. Und dann haben sie erst gedacht, okay, das machen wir jetzt mal schnell. Und dann haben die ewig rumgeeiert, weil sie das nicht hingekriegt haben, weil sie irgendwie, die Songs, die sonst stattfinden, haben einen anderen Aufbau.
Also Serie. Sie hatten schon eine Idee, wie das Intro aussehen soll, nur die Melodie
überhaupt
fehlt.
Nicht. Ach, auch nicht. Überhaupt nicht. Auch die hatten überhaupt keine Idee. Nee, umgekehrt. Okay. Also sie wussten gar nicht genau, wie sie das erzählen, weil bei den Songs, die Songs in der Serie, treiben immer ein bisschen die Handlung voran. Also das ist nicht wie ein Musical, wo einfach unterbrochen wird und jetzt singen wir mal kurz, wie wir uns gerade fühlen und dann geht es wieder weiter in der Geschichte, sondern tatsächlich sind die Songs oft ein Teil der Geschichte, so, dass man sagen kann, okay, du kannst den Song nicht einfach rausschneiden, dann würdest du vielleicht irgendwas nicht mehr verstehen. Und das heißt, da ist eine ganz andere Struktur drin als bei so einem Titelsong, weil sie hatten dann irgendwann so eine Grundinformation, was da alles rein sollte, dass da natürlich alle Welten vorgestellt werden sollten. Und das war gar nicht so einfach, weil sie wussten, das Ding darf höchstens 1 Minute lang sein und bring mal all diese Ebenen, die es in dieser Serie gibt, die Doozers, die Gorgs, die Fraggles, dann noch hier Doc und Sprocket in der Außenwelt, all das, bring das mal alles in 1 Minute zusammen.
Es ist so gut, dass sie das dann quasi so als Run durch die Welten gemacht haben. Man hätte ja auch sagen können, okay, wir haben schon ein bisschen was gedreht, wir machen, wie das ja auch bei vielen Serien ist, einfach so einen Mix aus verschiedenen Szenen und singen dann ein Lied drüber. Also das haben sie sich ja deutlich schwerer gemacht.
Genau, aber das, was finde ich so das Geniale an diesem Song oder an diesem Ding, dass das wirklich, da rennt dieser Gobo da einmal durch diese gesamten Ebenen durch, du kriegst alles mit, du kapierst im Grunde auch innerhalb von 1 Minute, wie dieser Zusammenhang ist, also selbst wenn du Folge 1 nie gesehen hast, wirst du es kapieren, wenn du aufmerksam diese 1 Minute dir anschaust.
Das hast du in der Folge gesagt, dass es schwerer ist zu erklären, aber in der im Vorspann sofort klar wird, wie die ganze Sache läuft, ja.
Und das Lustige war, dann hatten sie nach ewig, es gibt etliche Versionen von diesem Titelsong oder Versuche. Also ich habe auf einer amerikanischen DVD-Box, gibt's so, da zeigen sie auch nicht alles, aber da haben sie zumindest so mehrere Versionen mal in Bonusmaterial so aufgelistet, was ganz interessant ist. Hat immer so ein paar Elemente von dem, was jetzt am Ende auch drin ist, aber doch immer so ein bisschen anders. Mhm. Und dann hatten sie endlich eine fertige Version und waren ganz stolz, dass sie 1 Minute zusammengekriegt haben, in der sie alles erklären und in der alles vorkommt. Und dann kam Jim Henson um die Ecke und sagte, ja, das ist ja ganz hübsch, was er da gemacht hat, aber es wäre schön, wenn da auch noch die 5 Namen der Protagonisten eingebaut werden.
Oh Gott.
Und dann haben sie gesehen, das geht nicht, das ist nicht mehr singbar. Mhm. Und dann hat Jim Henson gesagt, doch, das geht, passt mal auf. Und dann hat Jim Henson ihnen das vorgesungen und er hat es hingekriegt. Dieses ganz schnelle, da gibt es ja einen Minimoment innerhalb dieses Songs, wo die singen. Wir singen.
Aber Martin, hast du das als Kind verstanden? Also ich finde es gerade in der Deutschen auch ein bisschen reingequetscht.
Es ist sowohl in der deutschen als auch in der amerikanischen, es ist sehr, also Grobo kriegt man hin und ja. Red, da hinten, dazwischen hört man ein, okay.
Genau.
Ja. So. Aber es ist, ja, wahrscheinlich, wenn man die Musik weglässt und die Stimmen, dann hört man das ganz
gut. Der Auftrag vom Chef ist erfüllt worden.
So, wenn der Chef das so will, dann muss das so sein.
Ja.
Und dann noch zwei Kleinigkeiten dazu. Es gibt jetzt zur szenischen oder filmischen Umsetzung, als sie dann diesen Vorspann gedreht haben, auch da gibt es verschiedene Versionen. So, und das, was wir ja sehen im Vorspann, ist ja dieses Klassische, wo alle Fraggles dann irgendwie auch in ihrer Höhle sind und immer singen und schwingen das Bein. Machen. So, dann wird immer geklatscht. Dann klatschen alle Fraggles. So, jetzt ist es gar nicht so einfach, so eine Puppe klatschen zu lassen, weil man muss sich das so vorstellen, man ist ja mit einer Hand in der Puppe, also in dem Kopf und im Körper, mit der rechten Hand und mit der linken Hand hat man zwei Stäbchen an den Armen von der Puppe. So, und dann musst du halt beide Stäbchen gleichzeitig irgendwie versuchen zu bedienen und damit die dann auch synchron immer klatschen können, haben die Puppenbauer oder da die Herrschaften, die sich für die Figuren, die dafür zuständig sind, die haben da so eine kleine, ja, so, wie nennt man das, so eine Mechanik dran gebaut an die Stäbchen, sodass du im Grunde wie so eine Grillzange hast, mit der du dann so klappern kannst, ja?
Ja.
So, und jetzt war aber so, dass Karen Prell, das ist die Puppenspielerin von Red Fraggle, die war am Tag dieser Aufnahme krank. Also die war, der ging es nicht gut, ja. Also sie war vor Ort, aber ihr, also die gehörte ins Bett, ja. Die hatte hohes Fieber oder sonst irgendwas. Also die war kurz vorm Umkippen. Das heißt, der ging's, die hat nur gedacht, lass uns diesen blöden Vorspann so schnell wie möglich wegdrehen. Ich will nach Hause, ich will mich hinlegen. Mhm. Jetzt passierte Folgendes, jetzt ist natürlich ihre Mechanik, diese Klatschmechanik an ihrer Puppe kaputt gegangen, ausgerechnet. Und sie stand nur noch da und dachte, um Gottes Willen, wenn das jetzt noch repariert werden muss, das dauert ewig, ich werde nie ins Bett kommen, ich werde hier sterben. Also, was hat sie gemacht? Sie hat es einfach vertuscht. Und wenn man sich diesen Vorspann mal aufmerksam anschaut, wird man sehen, dass man von Red Fraggle die Hände nicht sieht, wenn sie klatscht. Dass sie einfach sich so ein bisschen an der Bildkante so das so ein bisschen verschnuddelt und so vermogelt. So in den ersten zwei Szenen sieht man es noch, aber dann, ab dann sieht man sie nur noch hinter so einem Felsen später, wo sie einfach nur noch so ein bisschen mit dem Kopf wackelt an der Stelle, wo geklatscht wird.
Da werden wir jetzt alle drauf achten. Werde ich heute noch angucken.
Ja, guckt ihr mal drauf. So, und dann finde ich auch die ganz süß, diese Information, dass ganz am Ende des Vorspannliedes hört man ja noch Buba. Also dann, ne? Alle singen dann so, Frohna Fraggleart,
Frohna Fraggleart,
sagt dann Buba. Und tatsächlich wurde das auch mit allen anderen Fraggles gefilmt.
Ach
und,
was.
Der Urplan war tatsächlich, das auch immer unterschiedlich einzusetzen.
Ja.
Aber irgendwie hat man sich dann doch für Buba entschieden. Es gibt, man findet das bei YouTube, man muss mal gucken, Fraggles, Endings oder irgendwie sowas, findet man noch so Material, weil tatsächlich in zwei US-Folgen wurde es mal verwendet mit anderen Fraggles am Ende des Vorspanns, wurde dann aber bei der Zweitausstrahlung auch schon wieder gegen Buba ausgewechselt.
Hätte ich aber auch toll gefunden. Wenn man nicht genau weiß, wer sagt es jetzt am Ende, hat er auch irgendwie, hat ein bisschen was.
Auf jeden Fall. Wäre es ein bisschen Wundertüte gewesen, ne?
Ja. Wollen wir das jetzt so machen, dass du bei jedem Fusselcheck immer noch so die ersten fünf Minuten von den Fraggles erzählst? Ich habe den Eindruck, da ist noch mehr. Dann lauert noch mehr
in dir drin. Dann nennen wir das aber um in den Fraggle-Check.
Ist das nicht, scheint mir nicht auserzählt zu sein, das Ganze.
Nee.
Und irgendwann im nächsten Jahr möchte ich dann auch gerne die Neuauflage mit dir gucken.
Ja, unbedingt.
Ja.
Also da gibt es ja unterschiedliche Meinungen von. Das haben mir ein paar Leute jetzt auch geschrieben und da gibt es gespaltene Meinungen dazu. Ich finde es zu großen Teilen, sagen wir es mal so, sehr süß und sehr liebevoll gemacht.
Ja.
Mich rührt das natürlich auch, das habe ich auch, glaube ich, auch schon erzählt, dass da auch wieder noch ein paar der alten Leute dabei
ja,
sind.
Ja, aber, klar.
Ja, das machen wir mal separat.
Genau.
So, zwei Sachen haben wir noch vergessen. Ihre Rede die ganze Zeit, willst du auch was erzählen?
Nein, ich bin ja froh, dass du noch ein bisschen Fraggle-Impuls hast. Die Fraggles-Folge hat mir auch, also die war die längste, aber es war auch irgendwie die schönste Folge. Mir hat das total Spaß gemacht. Ich habe mich so verliebt jetzt in diese Serie. Erzähl mir mehr, was ist noch los?
Längste Folge und deswegen auch längste Nachträge. Nee, also jetzt gehe ich schon mal langsam in die, auch in unsere Reaktionen rein.
Gut.
Beziehungsweise, weil Leute machen uns natürlich auch auf Sachen aufmerksam.
Wollen wir erstmal Anke erlösen vielleicht?
Das können wir auch machen. Dann haben wir eine kleine Fraggle-Pause, dann muss ich aber umblättern. Warte mal, Anke.
Das war ja die Anke. Dame, die einen Auftrag hatte, der aber in Windeseile auch gelöst wurde durch die Hörer. Das ist ja irre.
Tatsächlich, ja. Ja, Anke hat uns im letzten Fusselcheck, haben wir das vorgelesen, hatte eine krude Kindheitserinnerung an etwas, was sie gesehen hat im Fernsehen und fragt uns danach nach einer Serie. Ja. Mit einem seltsamen Trollwesen, was da in so einem Sandhaufen lebt. Und tatsächlich haben uns mehrere Leute die Antwort geschickt. Ja. Und ich kannte es selber nicht, muss ich gestehen. Und zwar handelt sich um die BBC-Serie Five Children and It. Auf Deutsch hieß das Ganze der zaubermächtige Psamit. Britische Serie von 1990 bis 1993. Gab zwei Staffeln, 12 Folgen insgesamt. Lief im ZDF 1994. Also kann man sich auch irgendwie online so ein paar Sachen auf Englisch zumindest angucken. Ja. Ich habe das in meinem Leben noch nie gesehen. Ich habe dann noch versucht, dem mal hinterher zu forschen, weil sie meinte ja, dass das Eberhard Störrig synchronisiert hätte. Das scheint aber nicht so zu sein. Also irgendwie die Spur führt eher zu Michael Habeck. Mhm. Den kennen wir auch als Synchronstimme und von vielen so Cartoon-Geschichten.
Ja.
Kann ich aber nichts dazu sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber das...
Vielleicht werden wir es ja irgendwann mal in Deutsch zu hören kriegen. Also ich würde sagen, sowohl Eberhard Storek als auch Michael Habeck könnte man dann gut erkennen. Die sind ja beide schon relativ eindeutig identifizierbar. Also Anke hat übrigens auch noch auf Spotify geschrieben, vielen Dank, dass ihr das erwähnt habt. Ich warte da mal auf meinen Lottogewinn, auch wenn ich selbst nicht wirklich weiß, wovon ich rede. Also sie ist, denke ich, jetzt auch entsprechend froh, dass sich tatsächlich mehrere Leute damit gemeldet haben und das dann auch gewusst haben. So muss das sein. Ne? Irgendjemand sagt, ja, das kenne ich. Für mich ist das klar, kein Problem.
Dafür sind wir da. Wir sind ja jetzt hier auch die große Frage- und Antwort-Show. Ich habe jetzt letzte Woche auch, so haben mir Leute auch so Sachen, dann schicken mir Leute manchmal Bilder von irgendwelchen Spielsachen oder Merchandising-Sachen und wollen wissen, was das ist oder von wann das ist und so. Da konnte ich dann zum Glück auch ein bisschen helfen. Ich habe eine andere Sache in dem Zusammenhang, das würde dich vielleicht auch interessieren. Das fand ich eine ganz spannende Frage, weil da habe ich nie drüber nachgedacht. Pass auf, und zwar ist das eine Frage von Patrick gewesen. Ich habe eine Frage. Wenn Graf Zahl in der Sesamstraße auftaucht, wird vorher immer ein Schloss gezeigt. Welches Schloss ist das?
Das hatte ich mal vor Jahren mal recherchiert. Das weiß ich natürlich nicht mehr. Das ist so eine Sache, solche Sachen, die kann ich alle 5 Jahre neu recherchieren.
Siehst du? Ja, ich habe das dieses Jahr für dich erledigt.
Ja.
Also für alle, die das vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm haben, das also gerade so in den 70ern früher sah man das häufiger. Ja. Also tatsächlich war das immer so ein Außenschuss von so einer Burg, die man dann sah. Ein sogenannter Establisher, nennt man das.
Aha. Wenn
man dann so erstmal so irgendein Haus von außen sieht und dann ist Schnitt nach drinnen, was niemals mit dem zu tun hat, was man außen hat.
Ja.
Also das ist ja, bei Alf hat das Haus überhaupt keinen Sinn ergeben zu dem, was drinnen passierte. Bei den Golden Girls war es genauso, irgendwie passte das nicht richtig zusammen. Und Graf Zahl hatte auch sowas. Und ich habe dem nachgeforscht, es ist das Belvedere Castle und das steht in New York im Central Park.
Oh nein, irgendwo. Da musst du mal hin, du bist doch regelmäßig in New York.
Ich bin im Oktober in New York und ich werde mal das Schloss von Graf Zahl
aufsuchen. Kannst du auch bitte zu so einer schummrigen Zeit und dann von der Seite auch, also dass das einmal
wundervoll. Ich hoffe, es wird gewittert an dem Tag, dann bin ich auf jeden Fall
Dann können wir das hier schön in Popkultur einmal vergleichen, damals und heute.
Ja, das machen wir.
Das ist doch toll.
Das ist so krank, können nur so Nerds wie wir sein.
Ja, sowas ist doch großartig. Und ich meine, das blutet einem ja auch das Herz, wenn man irgendwann erfährt, dass solche Schauplätze dann irgendwann abgerissen oder abgebrannt sind. Da gibt es aus der Batman-Serie das Wayne Manor aus den 60ern. Aber ich glaube, das Alf-Haus existiert auch nicht mehr, glaube ich, seit ein paar Jahren.
Nein?
Also das ist ja...
Er ist ja auch ein Raumschiff reingeflogen, ne?
Ja, genau. Das Kevin allein in allein zu Haus ist noch da. Das gucke ich mir regelmäßig online an.
Das Kevin allein zu Hause raus.
Ja, ja. Oder von Al Bundy das Haus und so. Man kann das ja relativ leicht nachrecherchieren inzwischen, wo diese Dinge sind. Und die haben natürlich eine besondere Faszination. Gerade auch wenn du sagst, man von den meisten Bildern halt nur einen Schuss kennt, aber den hat man halt dann millionenmal gesehen, wenn man so eine Serie verfolgt hat. Und dann ist das was ganz Tolles, da mal zu sein.
Tja. Für die einen mehr, für die anderen weniger.
Genau. Strawberry 5 hat auf Apple Podcast geschrieben, als Kind der 80er Jahre ist Popkultur ein liebgewonnener Podcast für mich geworden. Man erfährt viel Hintergründiges, Kurioses und längst Vergessenes. Beide Moderatoren verstehen es, ihre Hörerschaft zu begeistern und Erinnerungen zu wecken. Ich kann einfach nur Danke sagen und hoffe, dass es diesen Podcast noch lange gibt. Vielen Dank für diesen sehr netten, seriösen Kommentar. Und Marius hat auch per E-Mail einfach nur geschrieben, auf diesem Weg mal Glückwunsch zum Podcast Popkultur. Habe ihn erst letzte Woche entdeckt und somit einiges aufzuholen. Das kann man wohl sagen, vor allen Dingen, wenn er bei der Fraggle-Folge ankommt.
Ja, man kann sie ja auch rückwärts hören. Das ist ja das Schöne bei uns.
Man kann das nach Themen aussuchen. Hören. Genau, das ist das Ding. Und das merken wir ja auch. Manche Folgen werden halt öfter geklickt als andere. Das ist halt auch am Ende ein themenabhängiges Ding. Und übrigens, die Kollegen von Fernsehserien.de haben nochmal geschrieben, vielen Dank für die nette Erwähnung. Bei uns gibt es auch ein paar Fans eures Podcasts. Und bezüglich Telecuts werden wir nochmal nachrecherchieren. Was diese Daten angeht.
Ah, weil angeht. Da habe ich irgendwas vorgelesen, was genau. Eigentlich Quatsch war, ne?
Ja, genau.
Ja, also mich rührt das sowieso immer so sehr, dass wie Leute so auf uns reagieren und was sie uns auch manchmal so schicken und so. Oder auch, ich habe jetzt gerade nach den Fraggles, also mich rührt das immer, wenn wir so Nachrichten bekommen, wo Leute uns schreiben, dass sie sich eigentlich für irgendeine Serie oder ein Thema eigentlich überhaupt nicht interessieren, aber dadurch, dass wir irgendwie darüber reden und vielleicht ein bisschen begeistert darüber sprechen, dass sie dann doch neugierig sind und sich Sachen dann angucken. Also mehrere Leute haben mir jetzt geschrieben, dass sie sich jetzt die DVD-Box von den Fraggles besorgt haben.
Oh, das habe ich auch bekommen.
Und da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, das macht ihr genau richtig, dass ihr das euch besorgt, weil das ist toll, das sollten noch mehr Leute machen. Also ich möchte mal gerne wissen, wie weit wir zwei, Julian, wie weit wir den Verkauf dieser Box jetzt nach oben treiben.
Ja, das kann schon sein. Also da habe ich auch ein Bild mitgebracht vom Mario, der mir das an meine öffentliche WhatsApp-Nummer, die man leicht finden kann, geschickt hat. Der hat geschrieben, ich bin Jahrgang 77 und hatte die Fraggles als Kind, sind an ihm vorbeigegangen und er hat sich jetzt die DVD-Box gekauft durch unseren Podcast und guckt das gerade mit seiner dreijährigen Tochter Felicitas, die ihr hier gerade seht, wie sie Fraggles guckt. Ist das nicht schön?
Ist das putzig. So, siehst du, wir ziehen sogar den Nachwuchs heran. Apropos Fraggles. Jan hat mir noch was geschrieben und zwar, wir haben da noch was vergessen, beziehungsweise einen lustigen Fun-Fact. Ich lese das jetzt mal vor, weil das ist technisch so kompliziert.
Ah, jetzt geht es um Onkel Matt, nehme ich an.
Ja, es geht um Onkel Matt. Okay, du hast eine ähnliche Nachricht gekriegt, ich glaube, wir haben mehrere Nachrichten dazu bekommen.
Ja.
Also es ging um den Namen Traveling Matt. Wir haben ja so ein bisschen auch darüber gesprochen, wo die Fraggles ihre Namen hergekriegt haben, beziehungsweise zu manchen Namen wusste ich nichts. Und zu Traveling Matt gibt es aber eine Erklärung, nämlich es bezieht sich auf Traveling Matt. Traveling Matt bezieht sich auf Traveling Matt, eine Technik beim Filmen, die sogenannte Spurmaske. Der Titel der Serie bezieht sich also nicht, nee, das ist was anderes. Also, ja, oh Gott, wie erklärt man das? Also, das ist quasi so eine Technik, wie man, du kannst das bestimmt viel besser erklären.
Nee, das kann ich nicht. Also googelt das doch einfach.
Also, es ist sowas Ähnliches wie Greenbox oder Bluebox, also so, wo man quasi verschiedene Ebenen filmt und das übereinander blendet und schneidet. Also, es ist eine Filmtechnik oder eine Schneidetechnik, die benutzt wird. Die nennt man genauso Traveling Matt. So, und dann schrieb er nämlich, jetzt bin ich mich in die falsche Zeile hier gerutscht, dass sich die Serie nicht bloß auf den Felsen, sondern auch darauf bezieht, dass da so viel Musik drin ist, also Rock, also Fraggle Rock.
Ah, okay, ja gut, so. Kann man so.
Das weiß ich nicht, ob das Absicht ist oder ob das eine Doppeldeutigkeit ist, also Fraggle Rock. Rock heißt halt eben auch Felsen, aber da wird natürlich auch viel Musik gemacht. Und dann schreibt er noch, eine Figur, die ich mochte, habt ihr nicht erwähnt, da hat er recht, Mokis fleischfressende Pflanze, die es sogar in die Neuauflage der Serie geschafft hat. Das stimmt, das ist Lanford, das ist das Haustier quasi von Moki. Ab Folge 44 dabei, Moki und Red ziehen da zusammen, gründen eine Damen-WG und da schleppt dann Moki ihren Topf Lanford da an, also so wirklich so ein, ja, sieht ein bisschen aus wie die fleischfressende Pflanze aus dem kleinen Horrorladen, den wir hier auch mal besprechen
müssen, ja.
Übrigens. Red und Lanford können sich nicht ausstehen. Also das ist auch so ein bisschen ein Running Gag in der Serie, dass diese Pflanze da immer wieder sich ein bisschen einmischt. Also der spricht nicht, der macht nur so grunzende Geräusche. Der wird übrigens von Eberhard Störrich synchronisiert. Das habe ich erkannt.
Ja, was mich immer besonders freut, ist, wenn sich Leute melden, die unser Nerdwissen noch erweitern, die etwas mir zeigen, was ich noch nicht kannte, wo ich aber dachte, ich kenne alles. Das ist natürlich das große Thema, was uns beide vereint, Sesamstraße. Und da hat der Kai per WhatsApp sich gemeldet. Ich hatte ihn ja schon weitergeleitet. Hallo Julian, ich wollte mich an dieser Stelle mal herzlich für den Popkultur-Podcast bedanken. Er trifft total mein Nerdherz für dieses Thema und ich freue mich über jede Ausgabe. In der Robby-Tobby-Ausgabe habt ihr darüber gesprochen, dass Ingfried Hoffmann den Soundtrack in den Märcheneinspielern der Sesamstraße zweitverwertet hat. Aber wusstet ihr auch schon, dass er auch das Sesamstraßen-Outro malen, pinseln, streichen, schmieren in der Sendung mit der Maus verwendet hat? Dort gab es eine Reihe von Einspielern mit Bill Ramsey, ja, eine kleine Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe, sag ich nur. Oder, ohne Krimi geht und? Die Mimi nie ins Bett.
Oh, ja. Egal,
Galle, die Galle, so heißt die große Mausefalle.
Da hat er nämlich dieses Lied weiterverwendet und unter dem Titel Sesamstraßen Feierabend, wo er davon singt, was die Sesamstraßenfiguren nach der Sendung machen. Und das ist sogar auf der LP Bill Ramsey singt lustige Mauslieder veröffentlicht worden. Ich spiele das hier mal nicht ab, damit die GEMA uns nicht hier irgendwann diese Folge abdreht. So, aber das könnt ihr tatsächlich finden. Ich kannte es nicht, du kanntest es auch nicht, ne?
Ich hab das in meinem Leben noch nie gehört. Das ist wirklich ein ganz abstruser Song, ja. In dem dann auch so, was macht Ernie, wenn die Sesamstraße zu Hause ist? Er setzt sich in seinen Porsche und fährt irgendwo hin. Oder irgendwie,
also ja, ja, genau sowas.
Merkwürdiges Zeug wird da gesungen.
Unter vertrauter Melodie ein wilder Text war das. Ja, ja, und der Marc hat mich noch gefragt, ob wir auch mal irgendwann das Star Wars-Universum behandeln. Da gibt es ja auch viele Puppen. Das stimmt natürlich, Martin. Ich bin da sehr, sehr schlecht, muss mich da richtig einarbeiten, würde aber ja sagen. Was sagst du?
Ich gebe zu, ich muss mich da auch einarbeiten. Ich muss zu meiner großen Schande gestehen, ich habe bis vor ein paar Jahren noch nicht einen einzigen Star Wars-Film gesehen. Ich habe mir das erst wirklich irgendwie vor, ich weiß nicht mehr, 4, 5 Jahren oder so, habe ich irgendwann mal gedacht, ich sollte mir das vielleicht auch mal angucken, nachdem die ganze Welt davon redet.
Man muss ja irgendwas
und
dran
mir
sein.
Dann mal, ja, man kennt natürlich schon einiges davon, auch wenn man es nie gesehen hat. Mhm. Ich habe ja auch schon etliche Filme parodiert in irgendwelchen Sketchen, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Aber weil, wenn man so ein paar Eckpunkte, wird man ja wissen, bei Star Wars. Ja. Ich bin dein Vater und der kleine grüne Yoda, der mal rückwärts redet oder durcheinander spricht. Ja. Also ein paar Sachen kriegt man hin. Und Prinzessin Leia mit der lustigen Frisur. Ja, aber ich habe da natürlich ein bisschen Respekt noch vor dieser Filmserie, weil es eben so viele Fans und so viele Nerds dazu gibt, dass ich mir ein bisschen Angst habe, dass wir uns da irgendwo in die Brennnesseln setzen.
Da müssen wir uns dann halt wirklich dann einmal auf den Puppenanteil konzentrieren und hauptsächlich so über die Figuren reden, anstatt das ganze Universum auseinanderzunehmen. Das wäre richtig schwierig. Aber prinzipiell finde ich das schon spannend, vor allen Dingen, weil man ja, wenn man die älteren Filme guckt, ja auch zeitlich ganz woanders ist und wenn man das der richtigen Reihenfolge nach guckt, dann guckt man ja quasi, dann wird das ja immer moderner und das ist natürlich dann schon richtig spannend. Also Marc, vielen Dank, gute Idee, du da hast. Wir werden das dann irgendwann mal machen.
Genau. Irgendwer, ich hab den Zettel verschlammt, hat uns auch gebeten, dass wir doch mal den Bär im großen blauen Haus
dranlegen. Ja, da sofort dabei.
Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, dass wir das unbedingt machen wollen.
Ja.
Das haben wir auch vor. Genauso wurde sich hier auch gewünscht, Bernd, das Brot mal zum Thema zu machen.
Klar.
Das haben wir tatsächlich auch mal vor, weil lustigerweise war ich vor kurzem schon in einem kleinen Schreibkontakt und Dialog mit Tommy Krabbeis, dem Erfinder von Bernd das Brot. Und wir sind schon lose verabredet, uns irgendwann mal zu unterhalten. Also
hat der sich auch in Bezug auf Popkultur gemeldet oder war das andere?
Also wir kennen uns ganz, ganz flüchtig, kennen wir uns. Und dann hat er hat von sich aus angeboten, dass wir doch gerne mal, dass er uns gerne unterstützt, wenn wir mal über Bernd das Brot reden. Und das machen wir, lieber Tommy, wenn du uns hörst.
Absolut.
So, und an der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei Siegfried Böhmke ganz herzlich bedanken, mit dem wir das letzte Mal telefonieren durften. Der hat mir noch ganz liebe Post geschickt und nette Fotos und sowas, die ich jetzt nicht da habe und euch zeigen kann. Aber ich habe mich sehr gefreut.
Ja, ich glaube, da kann man
auch mal besuchen.
Genau, kann man auch ruhig sagen, der wird auch bei uns, ähnlich wie Peter Röders, mal eine komplette Folge bekommen, weil der wirklich sehr viel gemacht hat. Bim Bambino und Traveling Mads sind nur Ausschnitte aus diesem großen Leben.
So. Da bleiben wir noch kurz bei ihm, weil beziehungsweise mir hat noch jemand geschrieben, wer hat mir denn geschrieben? Mirko Media hat geschrieben, ich bin wieder bei den Fraggles jetzt vom Thema.
Ja, gerne.
Die Behausung der Gorks erinnerte mich ein wenig an Schloss Nepomuckhausen aus Hallo Spencer. Übrigens waren die Fraggles vor dem Special Die Muppets feiern Weihnacht auch in Die Muppets feiern Geburtstag, in dem die Muppets ihren 30. Geburtstag feiern zu sehen.
Aha.
Das stimmt. Also das ist ganz interessant. Also die Fraggles, also Henson hat ja ab und zu solche Specials gemacht. Das sind hier zum Beispiel diese zwei erwähnten, ne? Die Muppets feiern Weihnachten. Das ist nicht die Muppets Weihnachtsgeschichte, sondern es gibt noch diesen Fernsehfilm, Die Muppets feiern Weihnachten, wo sie alle Fozzies Mutter besuchen und bei ihr Weihnachten feiern wollen. Und dann gab es eben noch die Muppets feiern Geburtstag. Ich weiß gar nicht, ob das auf Deutsch wirklich so hieß. Also im Original hieß es The The Muppets, The Celebration of 30 Years. Das war zum 30. Geburtstag. So, da waren das, war das wie so eine Gala, mit, wo die Muppets alle gefeiert haben. Und tatsächlich sind da auch, ist da vor allen Dingen Onkel Matt aufgetaucht. Denn, das fand ich so schön, die haben ja damals diese Welt auch beibehalten. Das heißt, die Geschichte ist ja die, dass die Fraggles in ihrem Fraggles-Felsen leben,
ja,
und von der Außenwelt nichts mitkriegen, sondern der Einzige, der eigentlich was mitbekommt, ist Onkel Matt, weil der ist ja draußen bei den Menschen unterwegs. Und deswegen war eigentlich oft in diesen Specials oder auch in anderen Sendungen, wenn nur Onkel Matt zu Besuch. Mhm. Also die Geschichte wurde also auch außerhalb der Serie beibehalten. Tatsächlich taucht Onkel Matt, da habe ich einen kleinen Screenshot für dich hier mal noch mitgebracht, taucht Onkel Matt auch auf im Muppet-Spielfilm Die Muppets erobern Manhattan. Bei der Hochzeit von Miss Piggy und Kermit sitzt Onkel
Matt im Publikum. Ist mir nie aufgefallen. Ich habe immer nur auf die Sesamstraßenfigur im Hintergrund geachtet.
Siehst du? Und in der ersten Reihe hockt Onkel Matt.
Ja, tatsächlich.
Und guckt so, wie der Frosch das Schwein heiratet. Und wie gesagt, in den hier anderen erwähnten Specials tauchen sie auch auf. Und selbst in deutschen Produktionen ist Onkel Matt aufgetaucht. Also es gibt einen Auftritt von ihm bei 1, 2 oder 3. Mhm. Den findet man auch bei YouTube. Man müsste mal eingeben bei YouTube. Man findet es nicht unter dem Stichwort Onkel Matt, sondern 1, 2 oder 3, November 1987. Dann findet man zumindest einen Ausschnitt einer alten 1, 2 oder 3 Sendung, wo das noch Biggie Lechtermann moderiert hat. Und da taucht Onkel Matt auch kurz auf, hat seltsamerweise eine andere Stimme, weil er dort halt von Siegfried Böhmke gespielt und in dem Fall auch gesprochen wird, was er sonst ja nicht gemacht hat. Und dann gab es noch einen weiteren Auftritt von ihm in einer Show, die wir noch nicht haben, sondern der wir noch ein bisschen hinterher forschen, Julian. Große Show der kleinen Leute hieß das,
ja,
Ganze.
Ja.
Und dann, jetzt komme ich mal wieder zu so einer lustigen Kindheitserinnerung, dann erinnere ich mich, vielleicht, das ist jetzt wieder die Frage an die Welt da draußen, ob ihr das vielleicht auch gesehen habt.
Du hast eine weitere, immer noch unentdeckte Kindheitserinnerung.
Ja, es ploppt immer wieder was aus meinem Gehirn auf. Ich kann mir immer nie merken, wo ich mein Auto am letzten Abend abgestellt habe, aber was ich vor 48 Jahren im Fernsehen gesehen habe, das weiß ich noch. So, und zwar kannst du dich noch erinnern an, du wahrscheinlich nicht, du bist ein bisschen jünger als ich, Hansi Fischer. Du kennst Hansi Fischer oder Hannelore Fischer hieß sie dann später. Die kennen die meisten vielleicht noch als Moderatorin des Mittagsmagazins vom Bayerischen Rundfunk. Das war so eine blonde Moderatorin, so mit so langen blonden Haaren, die auch immer so einen leichten bayerischen Akzent hatte, den sie nie wegbekommen hat beim Reden. Und Hansi Fischer hat, bevor sie das Mittagsmagazin moderierte, hat sie irgendwie in den 80ern Sonntagnachmittags im ZDF die Kinderstunde moderiert. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so einen richtigen Namen hatte. Also jedenfalls saß sie immer in so bunt bezogenen Ohrensesseln. Sagt sie das was?
Überhaupt nicht, nein.
Überhaupt nichts. Ah, das war, siehste. Ich wette, da werden wir jetzt, einige Leute werden uns bitte jetzt Nachrichten dazu schreiben, dass sie sich daran erinnern können. Es gab 4 verschiedene Sessel. Es waren so große, bunte Ohrensessel. Die waren dann je nach Jahreszeit. Es gab dann einen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Da saß sie dann immer so drin und sagte mir: Grüß Gott, Kinder, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder ein Abenteuer von der Biene Meier für euch. Und nachher schauen auch noch die Fraggles bei uns vorbei. Und so. Und dann sagte sie immer so Programm an. Und ab und zu, da war dann auch mal Besuch bei ihr. Und dann sagt er, die Hallerford, man hat da irgendwas Lustiges erzählt. Und eben habe ich diese klare Erinnerung, dass Onkel Matt auch mal reinspaziert ist.
Ja, kann ja sein.
Das ist damals bei mir schon hängen geblieben, weil da als nerdiges HSP-Kindchen ist mir aufgefallen, dass Onkel Matt da eine andere Stimme hatte, weil das war wahrscheinlich dann auch wieder Siegfried Böhmke, der dann gesagt hat: Hallo, bist du Hansi? So, und ich dachte gleich, was ist denn jetzt los? Wieso hat denn der eine ganz andere Stimme? Als sonst.
Kann man als Kind natürlich überhaupt nicht zusammenkriegen, das ist klar.
Ja. Das kriegt man nicht zusammen. Ja, das wollte ich nur mal, es musste einmal aus mir raus.
Jetzt kann ich
diesen Gedanken vergessen für meinen Rest.
Aber das ist auch süß, wie du das so beschreibst, weil das sind halt auch so die Eindrücke, die man als Kind dann hat. Ne? Da ist ein großer Sessel, der hat immer eine andere Farbe.
Der war
auch
groß. Ja. Du, der ist immer noch groß, der Sessel. Schau dir das mal an. Google mal Hansi Fischer, Sonntagname, das Kinderprogramm ZDF. Dann findest du da ganz viele so Schnipselchen, wo sie da immer sitzen und sagt: Grüß Gott, Kinder, heute kommt's, jetzt gleich kommt der Pinocchio. Oder irgendwie ein von denen. So, das könnte ich mich schon wieder aufregen. Also pass auf. Dann schreibt noch René Thomas, wollte wissen zu unserer Fraggles-Folge, er hat da so einen Timecode eingegeben, ob das die Stimme des lila Launebärs wäre. Er bezieht sich auf einen Tonausschnitt, den wir vorgespielt haben von Doc und Sprocket. Da kann ich sagen, nein, es ist nicht die Stimme. Also das war Hans-Helmut Dickhoff, den wir da hören, aber die Stimme vom Lila Launebär war Dieter Kieselstein.
Ja.
Die klingen in der Tat ein bisschen ähnlich, wenn man jetzt keine Gesichter vor Augen hat, aber es sind zwei verschiedene Menschen und Stimmen.
Die Jessie hat noch geschrieben, dass sie sich auch die DVD-Box gekauft hat und dass da jetzt tolle Erinnerungen hochkommen. Und dass das ein Grund war, damals die Fraggles geguckt zu haben, dann auch Radieschen endlich mal probiert zu haben.
Oh, du, das ging mir auch so.
Ah ja.
Jetzt, ich habe jetzt tatsächlich, als ich mich da durch diese 96 Folgen durchgearbeitet habe, du glaubst nicht, wie oft ich plötzlich abends noch im Supermarkt war.
Wirklich?
Und mir noch so dachte, was kaufe ich mir denn mal fünfmal Salat? Und auf einmal, ich kaufe sehr selten Radieschen.
Ja, die schmecken eigentlich
Also ich gut. finde Radieschen okay, ja. aber irgendwie, die gehören nicht immer. Ich finde ja, Radieschen ist ja auch so ein fieses Gemüse, ja. Das legst du in den Kühlschrank. Und wenn du nicht dieses grüne Zeug oben abschneidest bei Zeiten, dann sind die innerhalb von 2 Tagen sind die schrunzlig. Mhm. Ja, also Radieschen sind wie Himbeeren, die sind auch so zickig. Du kaufst eine Packung Himbeeren, legst sie in den Kühlschrank, am nächsten Morgen grün verschimmelt. Ich weiß nicht, was da schief läuft. Und Radieschen sind auch so. Und ich habe jetzt auch, mein Radieschenkonsum ist durch die Fraggles wieder massiv nach oben gegangen. Komisch, bei Alf habe ich keine einzige Katze gegessen. Aber
tja. Naja, so ist die es halt. Sarah hat noch geschrieben, dass sie alle Fraggles als Plüschi im Regal sitzen hat, einschließlich Sprocki.
Oh, wie schön.
Sehr vollständig.
Ich hatte auch einen Sprocket mal, aber ich hatte noch den alten Sprocket damals, also den ersten Plüsch-Sprocket, aber ist leider auch verschütt gegangen.
Dann hat Paper Jam noch geschrieben auf Spotify, ich sehe nur den Titel und eine Laufzeit von 3 Stunden, das ist Premium-Pop-Pup-Content, der Fusselcheck darf dann auch gern länger ausfallen. Ja, das tut er jetzt bereits.
Wie lange reden wir denn jetzt schon? Ja.
Jetzt schon 35 Minuten.
Sind es ja nur noch 2,5 Stunden.
Überhaupt hab ich öfter gehört und gelesen, dass Leute am liebsten, also viele, die halt ein Auto haben, das auch gerne auf langen Autofahrten hören und sich das dann aufsparen und dann bei einer langen Fahrt hören. Und dafür ist natürlich sowas hier auch einfach gedacht. Ne? Da kann man ja ein bisschen abschweifen, das ist ja kein Problem.
Wir könnten ja mal den nächsten Fusselcheck oder den nächsten Podcast aus dem Auto machen.
Ja, kann man machen. Sehr gute Idee. Legen wir mal auf Wiedervorlage für nächstes Jahr.
Okay, wir drehen das mal um. Mir haben jetzt also sogar schon ein paar Leute erzählt, dass sie das beim Einschlafen hören. Da habe ich erst so überlegt, ob ich das gut finde oder nicht. Aber natürlich finde ich das gut, weil ich höre ja auch meine 3 Fragezeichen zum Einschlafen, wie viele andere. Und fand das irgendwie ganz süß. Also alle, die da draußen jetzt schon kurz vorm Einschlafen sind, schlaft ruhig weiter!
Ja, jetzt müssen wir erstmal noch was aufklären. Und zwar wurden wir ja noch gefragt, wie wir jetzt Richtung Bauchrednern aufgestellt sind. Also wir würden uns ja ein wenig sarkastisch gegenüber Bauchrednern äußern. Es ist kein Geheimnis, dass Martin und du, Julian, keine Bauchredner mögen. Aber da ist jetzt die Frage, wie wir das differenzieren. Wo machen wir Unterschiede? Was mögen wir und was mögen wir nicht?
Ja, also.
Ich muss halt sagen, ich habe da auch schlechte Erfahrungen. Ich komme vom Dorf, ich bin aufgewachsen zwischen Stade und Cuxhaven auf einem Plattendorf und ich kenne Bauchrednern halt hauptsächlich so von Schützenfesten und irgendwelchen Deutsch-Rot-Kreuz-Veranstaltungen und das sind natürlich richtig schlechte. Es gibt gute, es gibt erfolgreiche, ist mir ganz klar, aber
das ist so. Ne? Also man muss mal grundsätzlich sagen, alles was wir reden ja hier schon sehr viel wahres Zeug und wir erklären auch sehr viele wahre Fakten oder versuchen uns zumindest die Mühe zu geben, dass das alles stimmt, was wir hier erzählen. Aber natürlich sind wir zwischendurch, machen wir auch mal den einen oder anderen kleinen Scherz und,
ja, das stimmt.
Und arbeiten mit sogenannter Ironie, das verstehen viele in Deutschland nicht. Deswegen, wenn wir über Bauchredner uns echauffieren, dann echauffieren wir uns natürlich über das, was du gerade beschreibst oder auch, also für mich, das sind immer so die, also H.P. Kerkeling hat ja mal das Paulinchen, diese Parodie auf Bauchredner. Grüße und genau Gott, sowas.
Paulinchen.
Ja, und dann sagt Paulinchen, das sind so diese Bauchredner, das ist in dieser Kerkeling-Nummer ganz, ganz treffend festgestellt. Also ich meine, diese Bauchredner, wo man die Puppe überhaupt nicht mehr versteht und der Bauchredner immer noch mal das wiederholen muss, was die Puppe gerade gesagt hat. Ich möchte zu McDonald's. Ach, was, du möchtest zu McDonald's? Ja, ich bin Hunger. Ach, du hast Hunger. So, ich finde, dann ist es ein schlechter Bauchredner, weil das möchte ich gar nicht. Grundsätzlich habe ich immer mit dem Bauchredner so, sagen wir es mal so, mein Problem damit ist manchmal, ich mag es nicht, wenn es zu so einer Angeberei wird, damit meine ich, manche Bauchredner, die wollen sich selber natürlich darstellen in der Form, schau mal, wie toll ich den Mund nicht bewege, wenn ich diese Puppe auf dem Arm habe und sie sprechen lasse. Und die machen das natürlich ganz toll, aber was dann passiert, ich gucke dann nur noch auf den Bauchredner und auf seinen nicht bewegenden Mund.
Ja.
Und oft wird dann, also wird dann das Puppenspiel außer Acht gelassen und dann wird ein bisschen beim Puppenspiel geschlampert und die Puppe guckt starr irgendwie ins Nichts oder bewegt sich nicht gescheit, sie atmet nicht. So eine Puppe muss auch, so eine Puppe muss auch leben in dem Moment, wo sie keinen Text hat. Ja, die muss gucken, die muss atmen, die muss irgendwie eine Haltung im Leben haben. Und das passiert manchmal nicht. Ich habe damals einen riesen Shitstorm gekriegt, meinen ersten richtigen Shitstorm erlebt, als ich bei den Puppenstars bei RTL in der Jury saß. Das war in der, ich glaube, das war zweite Staffel. Da hatten sie, im Finale hatten wir da auch eine Bauchrednerin, die was Tolles konnte, ohne Frage. Die hat Opernarien gesungen, ohne den Mund zu bewegen. Mit zwei Figuren gleichzeitig, mit zwei
toll,
Stimmen. Zwei stimmig, rechts und links. Aber sie hat halt in der Mitte grandios zweistimmig gesungen, aber sie hat rechts und links verhältnismäßig schlampig irgendwelche Puppen hochgehalten.
Ja, das ist eben das Problem, dass man sich oft beim Bauchredner auf den Bauchredner konzentriert und die Figur so zur Nebensache wird.
So. Und es war in dem Fall, muss ich ganz kurz noch loswerden mal, das habe ich noch nie irgendwo gesagt, aber weil die hat es, die ist auch eine tolle Künstlerin, ja, die macht auch ihren Weg, ich verfolge die auch nach wie vor ein bisschen im Internet, was die so tut und die macht tolle Sachen, die kann was. Aber in dem Fall, in der Show, das war nicht so perfekt, was das Puppenspiel ist. Es war eine tolle Gesangsnummer, aber eben keine tolle Puppennummer. Und deswegen habe ich ihr damals nicht so viele Punkte gegeben wie dem Barnaby Dixon, einem Engländer, der grandiose Sachen mit Puppen macht. Fantastisch, muss man sich mal angucken. Barnaby Dixon macht so kleine Sachen, so Figuren, die er selber baut und leben lässt. Das ist sensationell. Der hat dann gewonnen. Und das hat natürlich ein paar Leute tierisch aufgeregt. Da wurde ich beschimpft ohne Ende. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben erlebt, was das ist, was so ein Shitstorm bedeutet. Ich hatte das noch nie vorher.
Ja.
Und dann dachte ich nur so, auweia, wenn ich nur, weil ich dieser Bauchrednerin weniger Punkte gebe als dem Barnaby, da kriege ich, also wenn das, wenn, also so fühlt sich das also an, wenn man sowas kriegt.
Also
ich bin froh, dass
sagen,
ich nicht so viel in solchen Jurys sitze.
Würdest du sagen, Bauchrednern, klassisch, es kommt drauf an.
Nein, man macht eure Arbeit ordentlich und gescheit, dann seid ihr toll.
Also
wie gesagt, es gibt ja viele, viele Leute. Ich finde den Sascha Krammel toll. Also der macht tolle Sachen und so. Und das ist, und auch natürlich andere Leute, auch die da rumlaufen. Also
bei mir kommt es tatsächlich immer noch ein bisschen drauf an, wo ich auch eben gesagt habe, Schützenfest, wie professionell die Puppe ist. Wenn die so ein offensichtliches Plüschtier haben, dann wird es für mich auch immer schon aufgrund dessen, dass die Puppe einfach aussieht, als hätte ich sie gerade aus dem Marktkauf gekauft, dann ist mir das auch egal. Und das verbinde ich halt sehr oft mit Bauchrednern. Deswegen finde ich das toll, wenn Leute auch auftreten. Sascha Krammel ist natürlich das Vorzeigebeispiel, der einfach Profi-Puppen hat, die auch einen Charakter haben, die auch Running-Gags haben, das ist wieder was ganz anderes. Ne? Aber es ist auch leicht, eben sich beim Bauchreden
dann, ein bisschen, es ist auch ein bisschen abgeschmackt, natürlich finde ich immer, wenn man dann zum 80. Mal so eine Figur sieht, die dann halt irgendwie immer nur die Frau in der ersten Reihe wegen ihrer schönen Oberweite angräbt und so, das ist auch manchmal ein bisschen...
Ja, oder die dann immer so den Mund aufreißt und dann so in die Menge lacht und so. Das ist, gibt so ein paar, ja genau, es gibt so ein paar Gesten, die macht irgendwie jeder Bauchredner, aber wie gesagt, schwieriges Thema. In unserem Bauchreden das Special werden wir das nochmal aufgreifen. Ich habe was für dich. Du erinnerst dich, dass ich dir vor kurzem mal was aus Bares für Rares gezeigt habe. Da bin ich darauf hingewiesen worden, ich gucke die Sendung ja selber nicht. Jetzt bin ich wieder auf was anderes hingewiesen worden. Und zwar sind wir jetzt in der Sendung Markt vom RBB. Bist du da auch drauf hingewiesen worden?
Nee.
Okay.
Also weder auf die Sendung noch, Bares für Rares gucke ich sogar relativ häufig.
Ja.
Aber das Markt.
Okay,
nicht so
das drin. Ist ein Verbrauchermagazin. Und da hatten sie einen Beitrag zum Thema Greenwashing bei Verpackungsmaterialien. Und ich blende jetzt erstmal. Das ist jetzt nicht unser Hauptthema hier in Popkultur heute schon. Und zwar blende ich jetzt erstmal ein Bild ein und dann sollst du jetzt mal raten, was wohl gleich passiert. Was passiert jetzt? So beginnt.
Das ist ja wieder Sesamstraße. Das Was passiert dann Spiel.
Ja, genau. Was passiert jetzt? Das geht um die Anmoderation dieses Beitrags zum Thema Greenwashing.
Ich ahne es ja schon. Also ich sehe da so eine die Marktmoderatorin, genau, nehme ich an, in dem Marktstudio, also in einem solide gebauten Fernsehstudio ja, mit lustigen LED-Rücksetzern, mit vielen lustigen Einblendungen. Und neben ihr steht so eine große Mülltonne,
ja,
die so halb geöffnet ist. Und ich fürchte, jetzt kommt da wahrscheinlich gleich so ein schrabbeliger Oscar rausgerumpelt.
Oh, das ist genau richtig. Ich blende jetzt noch ein paar weitere Bilder ein.
Hör mal, Entschuldigung, aber wenn wir hier einen Podcast über Puppen machen und du zeigst mir ein Bild von einer Frau neben einer Mülltonne, also was soll ich denn da denken?
Pass auf, und zwar ist das eine von diesen Kaufhauspuppen, die man überall kaufen kann. Wie heißt die Firma noch? Du weißt das besser als ich.
Living Puppets.
Living Puppets, genau. Und pass auf, und das Kuriose ist, dass die Dame jetzt auch mit Oscar spricht. Oscar natürlich irgendeine willkürliche Stimme hat, aber worauf ich hingewiesen wurde, ist, was Oscar sagt. Denn die Art, wie Oscar sich hier ausdrückt, kann auf gar keinen Fall von Sesame Workshop abgenommen worden sein. Ich nehme an, dass Gott, da nie nachgefragt wurde. Ich hätte ein Audiobeispiel, aber du musst jetzt wirklich dich ganz, ganz kräftig zusammenzucken lassen. Also, bist du bereit?
Ich habe Angst.
Okay.
Ich hab tierische Angst und ich ahne Schlimmes.
Hier ist Bitte. Ein Beispiel aus dem, ja, es sind 20 Sekunden, haltet einfach durch.
Was ist denn das Problem?
Das Problem ist dieser Pseudo-Nachhaltigkeits-Greenwashing-Kacke.
Ausdrucksweise, Oscar.
Die schreiben sich Weltretter auf die Verpackung, aber wirklich recycelt werden kann davon nichts. Das ist so eine verdammte Drecksscheiße.
Oscar, dieses Problem können wir Ihnen auch ohne Kraftausdrücke schildern?
Ja, dafür haben Sie jetzt diese Puppe gekauft.
Ja, schön.
Für diese Drecks-Greenwashing-Kacke.
Offensichtlich scheint Oscar inzwischen auch eine sexuelle Umwandlung gemacht zu haben. Ja, oder ist jetzt besonders divers angelegt.
Genau, das wäre ja in Ordnung dann. Ja, also das ist, also wenn ihr sowas seht, ja, immer gerne schicken, weil das ist natürlich kauziger Kram irgendwie.
Auf sowas steht der Julian total.
Total.
Je kauziger, ja, desto lieber hat er es.
Ganz
also genau. Eigentlich wundert es mich jetzt doch, dass du die Rotkreuz-Bauchredner nicht magst.
Ja, also es ist,
wenn du dir schon sowas hier vorführst.
Jeder Rotkreuz-Bauchredner kann das besser spielen als diese Dame, die da in der Mülltonne hängt. Das kann man auch noch kurz dazu sagen. Ja, also, ja.
Falls Sie die Dame in der Mülltonne sein sollten, Sie machen das wunderbar. Sie haben zumindest kapiert, dass das Gesicht der Puppe oben rausguckt.
Stimmt.
Und nicht irgendwas anderes.
Das
und
ist richtig.
Man sieht auch nicht ihren Kopf und alles. Also, Sie haben das im Ansatz schon nicht schlecht gemacht. Das ist aber noch ausbaufähig.
Ja,
apropos, dann, ja. Man sieht den Kopf nicht, das muss ich mal ganz kurz auch noch erzählen. Das ist mir natürlich jetzt bei den Fraggles aufgefallen, weil ich habe mir das natürlich alles hier auf dem Computer, vieles mir auf dem Computer angeschaut. Und das ist ja so ein Phänomen, das wird dir auch schon aufgefallen sein, dass man ja in den 80ern andere Bildausschnitte hatte. Also weil man natürlich, das Fernsehen war ja noch, man hat ja noch einen Röhrenfernseher. Das heißt, da war das Bild immer etwas beschnitten.
Ja.
Ne? Also es gab das, Underscan heißt das dann. Also es wurde mehr gefilmt als das, was man zu Hause im Fernsehen gesehen hat. Auch mehr als das, was die Puppenspieler im Studio gesehen haben, weil man spielt ja da über Monitore. Und das hat zur Folge, dass jetzt, wo alles digital sichtbar erkennbar ist, anguckbar ist, man plötzlich viel mehr von dem Bild sieht, als das, was man eigentlich sehen sollte.
Ja.
Deswegen darf man sich nicht wundern, wenn man all diese Menschen, die sich die tolle DVD-Box gekauft haben und natürlich auch alle anderen, wundert euch nicht, wenn ihr euch diese alte Serie anguckt. Man sieht tatsächlich verhältnismäßig häufig Köpfe am unteren Bildrand oder manchmal sogar noch eine Hand, die irgendwas hält und so. Also das fällt mir auch bei alten Sesamstraßen-Ausschnitten auf. Wenn man sich auf YouTube alte Ernie und Bert-Clips anguckt, sieht man plötzlich ganz oft Jim Hensons Kopf oder Frank Oz, der noch hinter einer Wand. Man sieht hinten, wie das Fenster von Ernie und Bert, wie die Wand aufhört und darunter man durchgucken kann und so, weil das einfach mittlerweile, man sieht einfach mehr als das, was man früher gesehen hat. So, also man darf nicht denken, die haben da Scheiße gebaut und haben ihren Kopf nicht gescheit aus dem Bild rausgehalten. Doch, haben sie, aber damals gab es das Wort.
Aber das ist doch toll, dass es quasi jetzt nochmal Bonusmaterial sozusagen gibt zu dem, was man früher gesehen hat, weil es möglich ist, jetzt mehr zu sehen. Das ist doch eigentlich
auch. Ist wirklich. Ich habe heute Morgen einen, du kennst vielleicht diesen Ernie und Bert Spot, da spielt Ernie Schlagzeug und Bert sagt, Ernie, ich gehe mal kurz zu Hubers Laden, ich komme eine Zeitung holen, ich komme gleich zurück, ich nehme keinen Schlüssel mit, ich klopfe dann. Und dann spaziert er raus und Ernie spielt aber Schlagzeug und weil er das Schlagzeug spielt, kapiert er nicht, dass Bert dauernd hinten an der Tür klopft und so weiter. So ein lustiger kleiner Ding.
Ja.
Und da sieht man also wirklich dann, wie Bert die Wohnung verlässt, dann sieht man ihn hinten so am Fenster vorbeilaufen, aber unterm Fenster sieht man Frank Oz. Und das heißt, man sieht auch, wann Bert zurückkommt, bevor man sieht, dass Bert zurückkommt, weil du siehst dann schon wieder Frank Oz so ins Bild kommen, unten, und dann erst oben Bert am Fenster und so weiter. Und das ist ganz interessant. Noch am Schluss, wenn Bert dann wieder zur Tür rausgeht, sieht man auch, dass Frank Oz im Zimmer bleibt und nur die Puppe rausgeht und irgendein anderer Mensch, der unten noch steht und die Tür schließt. Ja. Also es ist Making-of und Film in einem. Das ist wirklich toll.
Das ist auch oft bei den Hallo Spencer-Folgen übrigens so. Da ist mir das auch sehr, sehr oft aufgefallen. Da gibt es ja auch viele Massenszenen, wo viele Dorfbewohner zusammen auftreten. Und dann gibt es auch sehr viele Haarbüschel noch, die man sieht von den Puppenspielern.
Ja, obwohl da, muss ich sagen, da ist es manchmal, kann man sich damit nicht immer rausreden. Weil manchmal sieht man da die Köpfe auch hinter diesen grünen Hecken, die ja eigentlich schon die Bildkante darstellen. Und hey, das kommt immer vor. Aber selbst in meinen Produktionen, wenn man genau hinguckt, sieht man ab und zu mal einen Kopf irgendwo. Das ist, beim Dreh haben wir da auch schon immer, das sind unsere Running Gags. Also wir rufen dann auch immer Kopf, wenn irgendeiner von uns den Kopf drin hat oder so. Und wir versuchen das ja immer, soweit es uns möglich ist, uns irgendwie wieder raus zu retuschieren oder rauszukillern oder manchmal noch ein bisschen das Bild aufzublasen, damit da irgendwas nicht erkannt wird. Aber wir sind halt auch nur Menschen und haben halt auch nur, solange ich noch Haare ein paar auf dem Kopf habe, freue ich mich auch, wenn die ab und zu mal im Fernsehen sind. Ne?
Ja, da ist ja auch wahrscheinlich auch gerade bei Jan und Henry, die sind ja nicht so groß, da ist das ja manchmal auch schon ein Zentimeter entscheidend wahrscheinlich, ne?
Allgemein, ja, das ist, und bei Jan und Henry habe ich ja den Vorteil, ich arbeite ja seit 100 Jahren mit demselben Team zusammen, und wir kennen uns ein bisschen und sind auch ganz gut eingespielt. Manchmal passiert es, dass ich auch mal mit anderen Kamerateams unterwegs bin oder mal was drehen muss, und sagen wir es mal so, wenn du einen Kameramann erwischst, der vielleicht nicht unbedingt so Puppen erfahren ist, dann ist das manchmal schwierig, weil ich habe schon die Fähigkeit, mich relativ klein zu machen oder mich irgendwie flach irgendwie aus dem Bild zu kriegen. Allerdings denkt dann manchmal so ein Kameramann, oh, da sehe ich nichts, da kann ich ja noch ein bisschen weiter runterschwenken. Und dann schwenkt er immer mehr auf den Boden. Ich versuche parallel immer weiter nach unten zu rutschen. Irgendwann hänge ich dann schon mit dem Zahnfleisch irgendwie auf dem Asphalt. Dann bin ich auch an meiner Grenze. Also das ist gar nicht so ohne,
ja,
scheinbar für jeden.
Apropos Hallo Spencer. Martin, hast du schon gehört? Ja. Da kommt nämlich jetzt bald ein Film raus.
Wie toll, wir unterhalten jetzt uns auch schon so wie in einer von diesen Magazinsendungen.
Ja.
Ja, wir wurden jetzt, glaube ich, beide unabhängig voneinander schon ein bisschen angesprochen, weil ploppen gerade die ersten seltsamen Teaser-Schnipselchen irgendwo auf Instagram auf, dass da etwas herauskommt, was sich nennt Hallo Spencer, der Film, und irgendwas hat Jan Böhmermann damit zu tun, und es auf dem Filmfest in München soll das ganze Ding auch irgendwie Premiere feiern, und sagen wir es mal so, ich weiß was darüber, aber ich erzähle es nicht, weil ich nicht weiß, was ich darüber schon erzählen darf und was nicht. Ich weiß das schon sehr lange. Ich weiß, als wir unsere Hallo Spencer-Folge letztes Jahr aufgenommen haben, wusste ich das schon. Aber musste mir sehr auf die Zunge beißen, da nicht drüber zu sprechen, weil es ist halt, manchmal darf man über gewisse Dinge nicht reden. Ich habe damit nicht zu, also ich bin da nicht involviert. Ich sollte da am Anfang involviert. Also ich wurde gefragt, ob ich da mitmachen könnte. Ich konnte aber aus Zeitgründen nicht. Und ich weiß ein bisschen was, aber also auch nicht alles, und deswegen sind wir selber noch sehr neugierig, wohin diese Reise geht und was
genau
zu sehen sein wird.
Auf jeden Fall, wie das Endprodukt dann aussieht. Also mir geht es da genauso wie Martin. Ich kenne auch einige Leute, die da dran beteiligt sind, und wir werden den Teufel tun, da irgendwas spoilern, aber ich bin doch sehr froh, dass es jetzt endlich für mich nach einer gefühlten Ewigkeit dann auch mal offiziell ist. Also
da bin ich glaube, wir haben beide immer heimlich so ein bisschen immer gegoogelt.
Ja, klar.
Ist schon was, darf man schon was darüber erzählen? Ist schon irgendwo was hochgeploppt?
Ja, also und wir haben natürlich auch
seit ein paar Tagen, also heute ist, wo wir das hier aufnehmen, ist der 10. Mai.
Ja.
Und wer weiß, was bis dann, wenn wir das hier veröffentlichen oder bis nächsten Monat, was da noch alles rausgekommen ist.
Genau.
Also mein Stand heute ist, dass irgendwie vier kleine seltsame Schnipsel nur zu sehen sind, wo man aber auch nur Poldi, Elvis, Lulu und Lexi irgendwie so lethargisch in die Kamera gucken, und
genau.
Das war's.
Also wir wissen das natürlich schon lange und haben auch schon ein bisschen was davon hier und da mal gesehen, aber wir werden den Teufel tun, da irgendwas rumzuschicken. Also da warten wir einfach ab, wenn das Produkt da ist, gesendet ist, werden wir es hier natürlich auch thematisieren, nehme ich an.
Genau. So. Und apropos, das bringt mich noch zu einem kleinen Hinweis für einen interessanten kleinen Film, den man sich noch mal zu den Fraggles angucken kann. Und zwar hat mir das The Tubester auf YouTube geschrieben, der mir ganz viele Sachen geschrieben hat, aber eine, der, oh ja, der hat einmal darauf hingewiesen, dass es auch ganz tolle Videos gibt von Adam Savage. Kennst du Adam Savage?
Ja, Name sagt mir
das was. Das ist so auch so ein Nerd, der wird dir gefallen. Das ist auch so, da findet man ganz viel auf YouTube.
Ach so, von denen, der ist sehr erfolgreich, ne? Der hat Millionen
von... Ja, das ist so ein Modellbauer und sowas. Und der hat eine wahnsinnige Werkstatt. Ein
bärtiger
und
baut immer Typ, so ich weiß, wie er aussieht, ja.
Der macht so eigene Projekte. Da gibt es auch einen Film, wo er den... Oh Gott, wie heißt der? Der hat die Puppen für Avenue Q gebaut. Komme ich gleich auf den Namen, der Kollege. Der hat er bei dem in der Werkstatt hat er sich eine eigene Handpuppe gebaut. Also das ist auch so ein halbes Tutorial, wie man so eine Figur baut. Und der ist auch gut befreundet mit Dave Girls, der den Buba gespielt hat und hat sowieso grundsätzlich ganz gute Connections zu den Hensons. Und da gibt es jetzt gerade auch im Rahmen der Neuauflage von den Fraggles, gibt es da einige tolle Clips, wo er bei den Hensons in den Studios ist oder in den Werkstätten und sich da die Fraggles erklären und zeigen lässt und wie die Dooser funktionieren und wie die Gorgs gemacht sind. Also da sieht man dann wirklich, wie da so ein Spieler mal in den Gorg reinsteigt, also jetzt von der Neuauflage, und wie der bedient wird. Ganz tolle Videos, muss man sich unbedingt angucken, Adam Savage. Und dann gibt es noch ein Video, ein Classic-Video von den Fraggles, das findet man auch. Und zwar, wenn man bei YouTube unter den Stichworten oder der Titel des Films lautet Fraggles Look for Jobs. Wenn ihr das eingebt, findet ihr etwas ganz, was Interessantes, nämlich einen sogenannten Teamfilm oder einen Mitarbeiterfilm. Es war so, als die Fraggles fertig waren mit ihrer Produktion, gab es ein großes Abschlussfest für das Drehteam. Und auf diesem Fest wurde ein Film gezeigt, der eigentlich nur für dieses Team gemacht wurde. Dieser Film hat es irgendwie über dunkle Kanäle auch in dieses Internet geschafft und zu YouTube. Und da findet man das unter dem Titel Fraggles Look for Jobs. Und das ist ein ganz merkwürdiger Film eigentlich, weil er verlässt ein bisschen diese Welt. Und das ist natürlich ein Ding, was halt nur für das Team gemacht wurde. Der war nicht dafür gedacht, dass der mal veröffentlicht wird. Da sieht man nämlich dann die Fraggles, wie sie so plötzlich nicht mehr in ihrem Felsen sind, sondern irgendwie vor ihrem Studio rumlungern oder in einem Büro sitzen. Und Buba sitzt da so ganz hochnäsig an so einem Telefon und ruft seinen Agenten an und sagt, so, ich bin jetzt fertig mit der Hensons-Sache. Ich wäre jetzt bereit, mit Meryl Streep den nächsten Film zu machen. Was hast du denn für mich? Und telefoniert er da mit seinem Agenten und so. Ist ganz niedlich und man versteht nur die Hälfte, weil es werden ganz viele Insider-Gags gemacht oder Kollegen angesprochen halt so. Moki sitzt da und versucht etwas am Computer zu schreiben und sagt, ich habe nur eine Hand, weil Trish ist nicht da. Trish ist die Handspielerin, die zweite Hand von Moki gespielt hat. So. Und also es ist ganz niedlich, ganz süß und es endet damit, dass man auch noch einen Teil von dieser Abschlussparty sieht, wo dann die Puppenspieler live auf der Party dann nochmal so einen Song machen. Also es ist ganz, ganz niedlich. Also es ist natürlich anders als der Fraggle-Kosmos, aber irgendwie auch wieder nicht. Mhm.
Ich hätte nur noch eine Sache, die würde ich aber gerne als letztes präsentieren. Also wenn du noch was
weiter... Ja, ich bin mit meinen Zetteln durch. Für mich ist es jetzt das Letzte.
Okay, sehr gut.
Außer mir fällt noch irgendwas Schlaues über Radieschen ein. Ich kann noch mehr über zickiges Gemüse reden, wenn du möchtest.
Ich habe einen Fun-Fact, da glaube ich, dass den Martin auf jeden Fall sehr, sehr interessieren wird. Und vielleicht auch noch den einen oder anderen. Wir haben hier im Laufe der Popkultur ja eine neue Lieblingsfigur aller Zeiten, die aus dem MV Michael-Kosmos stammt.
Meinst du nicht etwa den Yeti?
Ich meine den Yeti. So, und jetzt habe ich eine Information für dich. Die wird dich heute Nacht auf jeden Fall noch begleiten. Auf dem Weg nach Hause. Und zwar hat uns Peter Michael Krohn geschrieben. Das ist ein enger Freund von Wolfgang Buresch und er spielt auch inzwischen selber, also der Peter, den Hasen Cäsar hier und da mal. Hat den so ein bisschen geerbt. Und der hat jetzt mal gefragt, sag mal, weil wir waren uns ja irgendwie so unsicher, was den Rudolf Fischer angeht. Das passte ja von der Stimme nicht so richtig. Und dann sagte der Wolfgang, ja doch, der hat den aber gespielt. Und dann hat der Peter ihm da nochmal ein bisschen so einen Ausschnitt vorgespielt. Und jetzt habe ich folgende Information für dich. Die ist nämlich neu für uns und die muss jetzt bitte auch so in die Wikipedias und die muss jetzt bitte weitergetragen worden. Und zwar hat der Rudolf Fischer den Yeti gespielt, aber nicht gesprochen. Denn es war wohl technisch nicht möglich, aus diesem Kostüm auch noch eine ordentliche Tonspur rauszukriegen, die dann nach draußen klingt, so gut, wie man das bei Samson gemacht hat. Das war bei dem Yeti nicht möglich. Ich weiß jetzt aber, wer den gesprochen hat. Und jetzt nehme ich Bezug auf unsere letzte Folge, denn du hast
Ich ahne es.
Na?
War es Herr Schlichting?
Es war Werner Schlichting, der auch den Miesling gesprochen hat. Und ich habe jetzt einen Vergleich mal mitgebracht. Da liegen so knapp 10 Jahre dazwischen. Aber witzig ist, dass er beide Stimmen recht nasal knödelig gesprochen hat. Hier ist einmal der Miesling und dann unser Yeti.
Da bin ich und endlich habe ich Ruhe. Also Lonzos Musik klingt mir immer noch in meinen kleinen, grünen, sehr sensiblen Hörlein zusammen. Naja,
bei uns im Himalaya, oben in den Bergen, da gibt es eben kein Frühling, nur Winter. Das ganze Jahr lang nur Winter.
Also das Geheimnis ist jetzt gelüftet.
Das haut mich ja jetzt wirklich aus den Socken.
Das habe ich gehofft.
Das ist ja wirklich fantastisch. Also ich habe das wirklich nicht gewusst. Also nee. Julian und ich, wir sprechen uns ja wirklich auch vor diesen Aufnahmen hier nie groß ab. Also wir sagen immer nur so, ich erzähle was dazu, du was dazu, aber dann überraschen wir uns
hier. Ja, das sollte jetzt überraschend
sein. Jetzt hast du mich wirklich übergekriegt.
Also vielen Dank, Peter, aber dass du das geklärt hast mit Wolfgang.
Vielen Dank auch an Wolfgang Buresch an dieser Stelle. Aber Ich bin jetzt aber auch ein bisschen wieder stolz auf mich, weil...
Du hast das ja immer in Frage gestellt, ne?
Pass auf, weil ich das immer in Frage... Ich habe mir so viel Kram vom Yeti angehört und natürlich jetzt aber auch im Vergleich immer wieder den Spatz vom Weihrauchplatz mir angehört und hier zusammen, Stoffel und Wolfgang habe ich mir angehört. Ich habe mir all diese Rudolf-Fischer-Stimmen angehört und habe mir gemeint, das ist doch das... Kriegt das nicht zu. Mein kleines, dummes Gehirnchen kriegt das irgendwie nicht auf eine Ebene. Aber es soll ja wohl so sein. Und wie nicht. Und umgekehrt, lustigerweise, vielleicht hat das jetzt auch damit auch was zu tun, habe ich ja ewig diesen Miesling hinterher recherchiert, weil ich immer gedacht habe, ich kenne doch diese Stimme vom Miesling. Aber dass da eine Verbindung herstellt. Ja. Weil ich habe doch extra dem Frank Zander noch eine Mail geschickt, wer denn da den Miesling gemacht hat. Weil ich wusste, ich habe diese Stimme schon mal gehört. Ich habe sie bei einer anderen Puppe gehört. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Toll.
Ja, also das Geheimnis ist
jetzt kann ich in Frieden nach Hause spazieren.
Rudolf Fischer hat ihn gespielt, aber gesprochen hat ihn der Miesling Werner Schlichting. Und das passt stimmlich jetzt auch sehr, sehr gut und ist schlüssig und ist vor allen Dingen auch von Wolfgang Buresch so bestätigt worden. Also das Geheimnis ist jetzt endlich durch.
Ja, und das nächste Geheimnis müssen wir natürlich hinterherlaufen. Lebt denn Werner Schlichting noch?
Das weiß ich nicht. Also,
das müssen wir jetzt herausfinden. Das ist die nächste große Aufgabe. Irgendjemand da draußen, falls Sie wissen oder falls Sie Werner Schlichting sind, dann melden Sie sich uns. Vielleicht sind Sie am Himalaya und dann kommen Sie doch mal zu uns. Das würde mich wahnsinnig interessieren.
Also so ist das auch stimmig und dass beide Figuren auch in ähnlicher Weise gesprochen wurden, halt mit einem anderen Tonfall, aber irgendwie auch auf dieselbe Weise, ist ja natürlich witzig. Ja. Das haben wir jetzt geklärt. Also jetzt ist das Ende
gelöst. Also wir müssen jetzt mit diesem Fußballtag aufhören, ich bin sprachlos.
Ich denke auch, nach einer guten Stunde haben wir jetzt auch alles wegbesprochen. Und das ist doch das Schöne auch bei diesem Hobby und bei dieser Leidenschaft, was dieses Thema angeht, dass man da auch nach 40 Jahren immer noch so einen Wow-Effekt erzielen kann und dass es einfach niemals endet.
Ja. Und es mindestens 2 Leute gibt, die das alles interessiert, dich und mich. Ja. Und alle, die das da draußen auch noch interessiert, schreibt uns weiterhin und schickt uns dumme Fragen. Wir beantworten sie mit großer Liebe.
Es gibt einfach so viel aufzuklären, das ist das Allerbeste. Auch beim Thema Sesamstraße, dass ich da auch nach 40 Jahren immer noch wieder überrascht werde. Also das ist natürlich, deswegen muss darüber sprechen, ne? Dann holt man noch Leute ins Boot, die noch ein bisschen mehr wissen. Vielen, vielen Dank an Peter und Wolfgang Buresch zur Aufklärung des Yetis. Haben wir da jetzt mal einen großen Haken hinter. So ist es rund. So, das wär's, Martin. Dann würden wir jetzt so
langsam... Geh
mal nach Hause, genau. Wir haben ja ein großes Jubiläum zu feiern und das müssen wir natürlich entsprechend vorbereiten. Und da braucht es Luftballons und vor allen Dingen müssen wir uns inhaltlich auch noch was überlegen. Das machen wir aber.
Du, red ruhig weiter. Ich höre zu. Ich gehe dann schon mal. Ne? Tschüss.
Martin muss jetzt ankringeln, was er morgen im Fernsehen gucken will. Das dauert eine ganze Zeit, aber am 1. sind wir wieder da. Bis dann.